Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen an diesem Sonntagabend, der bei den Veranstaltern der Buchmesse in Leipzig Freude ausgelöst haben dürfte, denn noch nie gab es so viele Besucher. Wir bilanzieren aber auch über die Zahlen hinaus. Blick nach Frankfurt, wo eine Oper von Aribert Reimann Premiere feierte, L'Invisible, ein düsteres Stück über den Tod, und einer der großen Vordenker der friedlichen Revolution von 1989-90 ist gestorben, der Bürgerrechtler Gerd Poppe, genannt Popov, durch den Prager Frühling politisiert, jahrzehntelang von der Stasi verfolgt, ein Unbeugsamer, wie ihm seine Freunde attestieren.
Wenn man in einem Betrieb arbeitete oder einer Universitätsstudent war oder auch schon als Oberschüler, wurden einem Listen vorgelegt, da sollte man die Maßnahmen der DDR begrüßen. Also man sollte zum Beispiel die Maßnahme begrüßen des Mauerbaus, oder in diesem Falle sollte man begrüßen diese neue Verfassung, diese erste richtig sozialistische Verfassung. So, das habe ich nicht unterschrieben.
Gerd Poppe, 84 Jahre wurde er alt. Wir erinnern uns zusammen mit Marianne Birtler an sein Leben. Nur ein paar Tage nach seinem 84. Geburtstag ist er gestorben, der DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe. In Rostock geboren, in Berlin-Stahnsdorf, dann zunächst als Physiker im Halbleiterwerk tätig, politisierte er sich 1968, befreundete sich mit Robert Havemann und Wolf Biermann, wurde ein Oppositioneller. Insgesamt 44 inoffizielle Mitarbeiter der Stasi sollen ihn observiert haben über Jahrzehnte. Gerd Poppe war unbeugsam. Ein Bürger, Zitat, im Sinne eines Citoyens in einem Land, in dem Bürgerrechte nichts galten. So hat sein Freund Ilko Sascha Kowalczuk in einem Nachruf über ihn geschrieben. Heute bei der Leipziger Buchmesse erinnerte auch die Memorialgründerin und Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa an ihn, denn zu Memorial hatte Poppe auch eine enge Verbindung.
Es ist kein Zufall, und das ist ja auch der Grund, warum wir unsere Organisation im Exil Memorial Zukunft in Berlin gegründet haben. Weil es war von Anfang an ein absolutes Verständnis, was eigentlich diese Erinnerung bedeutet. Was passiert, wenn man sie einfach so liegen lässt und nicht aufarbeitet? Und einer von unseren wirklich von Anfang an Verbündeten war Gerd Poppe, ein Dissident fast der ersten Stunde. Er ist gestern verstorben, und das war für uns ein großer Verlust. Also wir sind sehr, sehr dankbar, auch ihm und allen Menschen aus diesen dissidentischen Kreisen, also in der DDR, die uns dann geholfen haben und uns auch mitbegleitet haben.
Ja, soweit Irina Scherbakowa über Gerd Poppe heute bei der Buchmesse in Leipzig. Und am Telefon ist Marianne Birtler, lange Jahre mit Gerd Poppe befreundet, wie er bei Bündnis 90 Die Grünen und früher Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde. Frau Birtler, guten Abend.
Guten Abend.
Sie waren mit Gerd Poppe befreundet. Wann sind Sie ihm denn begegnet?
Das erste Mal so Anfang der 80er Jahre. Ich lebte ein paar Jahre auf dem Land, und als ich dann zurückkam nach Berlin und dann so in die Kreise von etwas dissidentischen Menschen kam, die Lesungen veranstalteten, über interessante Themen sprachen und so, da bin ich auch Gerd Poppe begegnet. Ich traute mich zuerst nicht so richtig. Ich hatte so großen Respekt vor ihm. Das war für mich immer etwas, wo ich ein bisschen schüchtern war. Aber spätestens so 85, 86, als ich dann auch in der Initiative Frieden und Menschenrechte mitgearbeitet habe, sind wir uns dann häufig begegnet und haben uns auch befreundet.
Was hat ihn zu so einer starken Persönlichkeit gemacht, dass Sie eingeschüchtert waren?
Ja, also erstmal war er ein unglaublich gebildeter Mensch, der sehr viel wusste, also mit Blick auf Filme und Kunst und Musik, aber eben auch politisch. Er hatte Kontakte zu Dissidenten in Mittel- und Osteuropa, in vielen Ländern. Er hatte ein sehr sicheres Urteilsvermögen, und das war, also man sprach von Unbeugsamkeit. Manchmal konnte man das bei ihm auch Sturheit nennen, aber das war natürlich auch eine Tugend. Es konnte keine Rede davon sein, dass man ihn irgendwie kleinkriegte oder korrumpieren konnte. Er war so ein ganz gerader Charakter, ja, der manchmal auch wirklich ein bisschen einschüchternd wirken konnte, jedenfalls auf mich damals. Und Sie kennen das ja vielleicht auch, wie viele andere. Die meisten Menschen haben irgendjemand in sich drin, vor dem sie bestehen möchten. Also vor dem will ich mich nicht blamieren. Ne? Und so war Gerd Poppe für mich. Ich habe dann oft, auch wenn er gar nicht in der Nähe war, bei irgendwelchen Entscheidungsfragen, mich immer gefragt, wie würde er denn jetzt darüber denken? Was würde er sagen? Damit ist er für mich auch zu so einer Art Maßstab geworden. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, der das so ging mit ihm. Er konnte auch ziemlich ungnädig sein, wenn Leute bei ihm durchgefallen sind. Ja,
ja, das gehört vielleicht zu einem solchen Charakter dazu. Er hat ja auch die Opposition der DDR teilweise polarisiert. Und damit kommen wir vielleicht noch mal kurz auf diese Initiative Frieden und Menschenrechte. Weil Gerd Poppe eben auch bereit war und es notwendig fand, mit Oppositionellen in Westdeutschland, aber auch mit Regierungsmitgliedern zu sprechen und mit westdeutschen Medien. Also er ist da Wege gegangen, die nicht von allen gutiert wurden.
Ja, es gab natürlich auch innerhalb der Opposition durchaus Konflikte. Das eine betraf beispielsweise den Umgang mit den Westmedien. Da war die Initiative Frieden und Menschenrechte, also auch er und auch andere waren der Meinung, wir müssen das nutzen. Die sind auch eine Stimme, die dann auch wieder zurückstrahlt in die DDR. Das haben wir ganz gezielt genutzt. Und es ging auch immer um die Frage, wie weit gehen wir? Die einen wollten sozusagen bestimmte Grenzen nicht überschreiten, wollten also die SED nicht allzu sehr reizen, während Gerd Poppe und auch andere sagten, nein, wir müssen immer Klartext reden, das muss immer stimmen, wir ducken uns an keiner Stelle weg. Und da war er wirklich für mich eine gute Richtschnur dafür, dass man sich bestimmte Rechte auch einfach nehmen muss und nicht abwarten, bis jemand sie einem gibt.
Angeblich gibt es über keinen Menschen der DDR mehr Stasi-Unterlagen als über Gerd Poppe. Können Sie das als ehemalige Beauftragte der Behörde belegen? Haben Sie selbst diese Unterlagen gesehen, gesichtet?
Naja, ich kenne natürlich, aber ich kenne mehr Fotos von dem Tisch, vor dem er saß und anfangen wollte, seine Stasi-Akten zu lesen. Das war wirklich sehr viel. Es gibt auch noch andere Personen, über die sehr viel Material gesammelt worden. Aber er hat da schon einen der Spitzenplätze, das muss man schon sagen.
So, dann kam der Fall der Mauer. Und da war Gerd Poppe dann ja auch als Politiker oder als Mitglied des Runden Tisches sehr engagiert, später ja auch. Wie war seine Haltung zu dem, was dann kommen würde und kommen müsste?
Ja, wir waren ja damals uns eigentlich nur einig in dem, wogegen wir sind und weniger in dem, wofür wir sind. Es war nur klar, wir wollten freie und geheime Wahlen und das war ja im Grunde ein ganzes Programm. Das bedeutete ja, wir wollen in Freiheit und Demokratie leben. Und dann gab es natürlich die Frage, als dann die Mauer gefallen war, tauchte ja ganz schnell die Diskussion auf, welchen Weg gehen wir in die deutsche Einheit? Und er gehörte auch zu denen, die meinten, wir wollen die deutsche Einheit, aber wir wollen einen eher langsamen und besonnenen Weg gehen. Da hatten wir aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Also die Mehrheit der DDR-Bevölkerung wollte die Einheit sehr schnell und das muss man dann auch respektieren.
Frau Birtler, ich habe von Ihnen ein sehr spannendes Zitat in diesem Zusammenhang gefunden, wo Sie gesagt haben, wir müssen vermeiden, dass wir zweitklassige Bundesbürger sind. Diese Zweitklassigkeit droht ja nicht nur angesichts wirtschaftlicher und finanzieller Defizite, sondern weil die Konditionen der Vereinigung uns zu Hinzugekommenen, zu Aufgenommenen machen. Hier liegt eines von vielen Risiken der Anwendung des Artikels 23. Unter heutigen Gesichtspunkten auch nochmal mit einer ganz besonderen Note dieses Zitat. Waren Sie sich da mit Gerd Poppe einig?
Bestimmt, bestimmt. Also manchmal ist es gar nicht schön, im Nachhinein festzustellen, dass man recht hatte. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass ich glaube, zum Tempo der deutschen Einheit gab es keine Alternative. Das musste schnell gehen. Aber in der Art und Weise, wie die Einheit vollzogen wurde, sind vielleicht doch ein paar Versäumnisse zu verzeichnen. Ich meine, ich bin heute eigentlich milder als damals und sage, mein Gott, wir hatten ja keinen Masterplan, wie man sowas macht. Ne? Und wenn wir die Fehler nicht gemacht hätten, die gemacht wurden, hätten wir andere gemacht. Aber es wäre wahrscheinlich gut gewesen, auch für das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen, wenn sie den Eindruck gehabt hätten, sie haben auch etwas mit eingebracht in diese deutsche Einheit. Die Bundesrepublik war damals auch schon reformbedürftig Und man hätte ja durchaus die Gelegenheit nutzen können, das eine oder andere zu modernisieren, ohne jetzt die DDR nachzuäffen. Aber das wäre schon eine wichtige Erfahrung gewesen. Aber wissen Sie, das ist heute alles vergossene Milch. Ich erinnere mich an Gerd Popper auch als an einen, der überglücklich war, endlich in einer freien Gesellschaft zu leben, als Bürger mit aller Verantwortung und allen Mühen und in einem vereinigten Land. Also er hat da nie einen Zweifel dran gelassen und konnte Leute, die immer jammern und immer nur auf die Defizite schauen, wirklich nicht ausstehen.
Frau Birtler, Sie haben vorhin erwähnt, dass er so ein kulturbeflissener oder neugieriger Mensch war. Dass es eigentlich nichts gab, was ihn nicht interessiert hat. Was haben Sie mit ihm geteilt? Stimmt. Haben Sie mit ihm über Architektur, Film und Musik gesprochen oder haben Sie mit ihm Billard und Dart gespielt?
Dart nicht. Wir haben manchmal Skat gespielt. Da hat er die meisten Spiele allerdings gewonnen. Und wir haben auch mal eine Radtour gemacht, wo er gar nicht schlecht war auf dem Fahrrad. Wenn er anfing, über Filme zu reden und er war wirklich ein wandelndes Filmmuseum, dann habe ich immer, oder wenn er über Musik redete, habe ich immer lieber die Ohren aufgesperrt und den Mund gehalten, weil ich mich dann nur blamiert hätte.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. In Erinnerung an Gerd Poppe.
Sehr gerne.
Frau Birtler, danke Ihnen. Alles Gute.
Vielen Dank. Okay.
Worte bewegen Welten, lautete das Motto der Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende gegangen ist. Schaut man auf die Besucherzahlen, hat dieses Motto voll ins Schwarze getroffen, denn der Andrang, der war immens. Fast 300.000 Menschen wurden gezählt, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Manch einer hat schon kritisiert, das Programm sei doch allzu mainstreamig gewesen, ob das wohl der Weg in die Zukunft sei, unter der neuen Chefin der Buchmesse Astrid Böhmisch. Jenseits davon fehlte es aber nicht an mahnenden Worten, an politischen Forderungen. Die Messe als Diskursraum. Stefanie von Oppen hat die letzten Tage in Leipzig auf der Buchmesse verbracht, ist jetzt vermutlich etwas erschöpft im Studio und wir ziehen Bilanz. Hallo Stefanie.
Guten Abend, hallo.
Bleiben wir doch zunächst mal bei diesen enormen Besucherzahlen, ist ja glaube ich auch ein Rekord. Und bei dieser Kritik an zu viel Populärem. Hast du das ebenso wahrgenommen, dass die Messe da ihr Gesicht vielleicht auch ein bisschen verändert?
Also das würde ich nicht behaupten. Es waren deutlich mehr nochmal von diesen jungen Leuten da, die sich vor allem für Dark Romance interessiert haben. Aber das gab es ja eigentlich schon immer. Und auch gerade diese Manga- und Cosplay-Leute, die sind einfach schon seit vielen Jahren, seit der Oliver Zille das erfunden hat, auf der Buchmesse sehr präsent und auch sehr dominant. Aber zugleich gab es ein unglaublich anspruchsvolles Programm nach wie vor. Und da hat die Astrid Böhmisch auch gar nichts gestrichen. Und an diesem Programm gab es selbstverständlich auch ein großes Interesse, nur dass die Menschen, die zu diesen Veranstaltungen hingegangen sind, nicht so auffallend waren.
Die Messe als Debattenraum, politische Debatten spielen traditionell eine große Rolle in Leipzig auf der Buchmesse. Gibt es dieses Jahr Debatten, die uns noch weiter verfolgen werden?
Das ist in diesem Jahr im Prinzip ähnlich wie im letzten oder vielleicht sogar auch im vorletzten Jahr. Es ist und bleibt die große Debatte um das Thema Demokratie. Und auch das wurde von allen Seiten an allen möglichen Ständen und Podien beleuchtet. Und natürlich ist es auch das Thema Klimawandel. Also Luisa Neubauer als großer Star war natürlich auch auf dieser Buchmesse. Und für mich immer wieder sehr spannend ist der Ukraine-Stand, der ja schon seit dem Beginn dieses Full-Scale-Krieges auf der Buchmesse sehr intensiv vertreten ist. Und auch diesmal war da wieder ein sehr starkes und auch eben sehr politisches Programm. Und wenn man deren Probleme sich anschaut, da kommen eigentlich die eigenen einem wirklich manchmal etwas läppisch vor, wobei das natürlich nicht stimmt. Beziehungsweise man sagt sich, meine Güte, was tun wir eigentlich gerade unserer Demokratie an? Die kämpfen dafür und wir setzen sie leichtfertig aufs Spiel.
Rechte Verlage ist eigentlich auch fast jedes Jahr ein Thema auf den Buchmessen, sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt gewesen. Dieses Jahr waren sie anscheinend ja auch so kaum vorhanden, aber es gab eine Ankündigung, die uns denken lässt, dass sie nämlich eine eigene Messe gründen wollen.
Das war wirklich erstaunlich. Ich habe nicht einen einzigen rechten Verlag diesmal gefunden. Also ich kann mich noch gut erinnern, im letzten Jahr habe ich zum Beispiel die Frau Dagen getroffen und mit der auch so ein paar Worte gewechselt. Und sie ist aber auch genau diejenige, die jetzt kürzlich angekündigt hat, dass es demnächst, das heißt im November, eine Messe geben wird in Halle, nur für ja, also sie hat es natürlich so genau nicht bezeichnet für rechte Verlage, sondern eben für Verlage, die sich nicht wohlfühlen auf der in Anführungsstrichen normalen Buchmesse. Und ich vermute mal, dass es jetzt auch das deutliche Zeichen war, die warten jetzt bis November, um dann da ihr kleines Stelldichein zu haben und unter sich zu sein.
Das befreit die großen Messen von der Diskussion, schafft aber natürlich neue Probleme.
Ganz genau, weil es dann noch mehr Spaltung gibt. Also man bleibt einfach in seiner jeweiligen Bubble. Und interessanterweise gab es ganz viele Veranstaltungen von einer Initiative, die sich schon vor ein paar Jahren gegründet hat, nämlich Verlage gegen Rechts. Das sind lauter kleine und unabhängige Verlage. Die haben sich da wirklich ein Bein nochmal ausgerissen mit vielen Veranstaltungen. Aber sie haben natürlich nur Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt, aber das haben sie wahrscheinlich normalerweise auch, die genau in ihrem Sinne denken und fühlen. Mhm.
Schauen wir doch, Stefanie, nochmal auf die verliehenen Preise. Für viele überraschend war ja der Preis für Christina Bilkau und ihr leises Buch Halbinsel, weil da gab es ja auch noch einen Christian Kracht oder einen Wolf Haas. Letztes Jahr in Frankfurt ist einer, der keinen Preis erhielt, nämlich Clemens Meyer, ja richtig gehend ausfällig geworden als einer, der nicht auch seiner Meinung nach angemessen gewürdigt worden ist. Was sagst du denn zu den diesjährigen PreisträgerInnen? Es gab ja auch noch den Preis zur europäischen Verständigung und auch Sachbuchpreise.
Christina Bilkau, die ist ja schon lange eingeführt als Autorin, stand auch schon mal auf einer der Listen zum, glaube ich, deutschen Buchpreis. Allerdings finde ich persönlich ihr Buch sehr gut, aber so ein bisschen zu zeitgeistig ist es mir. Also keine nachhaltige Literatur in meinen Augen. Ich hätte tatsächlich den Preis der Esther Dischereit gegönnt, die einen unglaublich eindrucksvollen und intensiven Roman geschrieben hat über ihre Familiengeschichte, die ja auch stark zusammenhängt mit dem Holocaust. Und den fand ich wirklich außergewöhnlich. Und dazu kommt noch, dass Esther Dischereit 10 Jahre versucht hat, diesen Roman irgendwo unterzubringen und das am Ende bei einem kleinen Verlag, beim Maro Verlag, geschafft hat. Und auch das finde ich einfach sympathisch, obwohl das wahrscheinlich kein literarisches Kriterium ist.
Ja, Gastland war diesmal Norwegen. War es ein guter Auftritt?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Es waren viele, also über 100 Schriftsteller und Schriftstellerinnen gekommen. Natürlich fokussierte sich vieles auf Karl-Ove Knausgard und Trude Teige oder Erik Fosnes Hansen. Aber es gab da wirklich jenseits dessen so viel zu entdecken. Und das fand ich eigentlich vor allem interessant. Ja, und die haben auch wirklich viel abgedeckt an ja zu Minderheiten, zu Politik, zu Geistern und Märchen. Also es war wirklich ein sehr abwechslungsvolles inhaltliches Programm auch, und es war auch extrem gut besucht. Also in der Halle kam man kaum ran und auch in der Bühne Lindenfels gab es kaum einen Platz, der frei geblieben ist. Da hatten sie ihre sozusagen, ja, hatten sie ihre langen Nächte und viele Auftritte, aber überall in der Stadt waren sie vertreten. Und es gibt noch ein kleines Detail, was ich zu dem Norwegen-Gastland erzählen würde. Die haben so ein kleines Spiel erfunden und auf jeder Karte in diesem Spiel ist ein Zitat von einem Autor. Also da sind, ich weiß nicht, vielleicht 100 Autoren abgebildet, und das kann man sozusagen spielen und über diese kleinen Sätze von diesem jeweiligen Autor ins Gespräch miteinander kommen.
Stefanie von Oppen über die Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende gegangen ist mit einem Besucherrekord. Danke, Stefanie.
Gerne.
Vor fast genau einem Jahr ist Aribert Reimann im hohen Alter gestorben. Ein Komponist, der in seinen früheren Schaffensjahren viel mit Günter Grass fürs Ballett zusammengearbeitet hat und in den 1960ern dann zur Oper fand. Eines seiner letzten Werke war L'Invisible, eine Oper, in der er 3 Einakter des belgischen Schriftstellers und Dramatikers Maurice Maeterlinck zu einem neuen Werk zusammensetzte. 2017 in Berlin uraufgeführt, also noch ein recht junges Werk, das heute in einer neuen Inszenierung in Frankfurt am Main Premiere feierte. Unsere Kritikerin Natascha Pflaumbaum war für Fazit dabei. Was war denn das für ein Abend?
Es geht um den Tod, um das Mysterium, aber auch um die Metaphysik des Todes. Und die Oper, diese 3 einzelnen Akte, zeichnen ein großes Panorama menschlicher Endlichkeit auf in 3 einzelnen Geschichten.
Also 3 Einakter, die zu einer Oper verknüpft werden. Sind das 3 Geschichten, die dann zu einer großen zusammengefügt werden?
Genau, es sind drei einzelne Stücke. L'intruse, der Eindringlich, Intérieur, das Innere könnte man sagen, und La mort de Tintagiles, der Tod des Tintagiles. Und da ist eben das Hauptthema der Tod. Und die drei Geschichten sind in der Inszenierung jetzt durch Doppelgängerschaften, Doppelbesetzung so miteinander verquickt und auch durch Zwischenspiele, dass man sagen kann, die Geschichten schreiben sich fort, indem dieselben Figuren in anderen Rollen sie weitertragen. Und die Geschichten sind ganz einfach zu umreißen. In L'intruse, der Eindringling, sitzt eine Familie am Tisch mit einem blinden Großvater. Die Tochter des Hauses hat gerade ein Kind geboren, aber der Junge hat noch gar keinen Ton von sich gegeben. Und die Mutter scheint auch krank. Man wartet auf den Arzt und der blinde Großvater spürt die ganze Zeit, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wer sitzt in unserer Mitte, fragt er ständig. Und es ist der Tod, den nur er sehen kann. Im zweiten Akt ist es dann so, in diesem einen Akt, das Innere, da sitzt eine Familie am Abendtisch und der Großvater und ein Fremder betrachten das Geschehen von außen durch ein Fenster. Man hört aber überhaupt nichts. Und der Fremde erzählt, er habe gerade die Tochter ertrunken aus dem Fluss gezogen. Und nun fragt man sich, wie übermittelt man der Familie diesen Suizid? Das kriegt man gar nicht mit, sondern man sieht aber nur, wie der Großvater sich dann traut, die Familienidylle zu zerstören. Und im dritten Einakter ist es so, dass La mort de Tintagiles, da geht es um den kleinen Tintagiles, der von einem unheimlichen Schloss gehört haben soll und einer greisen Königin, die alle ihre potenziellen Nachfolger töten lässt, und auch Tintagiles gehört dazu, und er wird aus den Armen seiner Schwestern gerissen und dann ermordet.
Das hört sich alles sehr, sehr düster an. Wie hat denn Daniela Löffner, die hat die Regie geführt, das umgesetzt?
Sie macht ein ganz sinnliches Bühnenbild. Im ersten Bild, da sitzt wirklich die Familie an einer Tafel, daneben eine hölzerne Wiege. In einem zweiten Bild, wo man durch das Fenster auch wieder auf eine Familiensituation gucken soll, da geht sie nach draußen und lässt die Natur die Welt einnehmen. Und zwar vom Schnürboden fahren vier riesige, natürliche, echte Grasinseln runter mit einem Apfelbaum drauf, mit Schilf. Und diese Inseln haben so mangrovenartige Wurzeln, die wie lianenartig erst so aus dem Schnürboden runterkommen, wie so ein Labyrinth. Das ist bombastisch. Man denkt, man ist in so einem analogen Computerspiel wie Zelda und sieht da so Himmelsinseln vor sich und die fahren runter und da spielt das Ganze. Und im dritten Akt verheddern sich eigentlich alle in diesen drei Wurzeln. Und das Interessante ist, dass diese Bilder so märchenhaft sind. Die Welt ist dunkel, es gibt viel Nebel und man denkt, ja, wir sind in diesen Zwischenwelten. Der Tod verbindet alle diese drei Teile als etwas ganz Subtiles und man merkt, der Tod ist eigentlich hier der Protagonist. Und die Fragen um den Tod, nämlich wann ist eigentlich der Tod da? Dann, wenn man das bemerken will oder wenn ein anderer davon erzählt? Um diese Fragen geht es und um dieses zyklische, ein Kind wird geboren, ein anderer Mensch stirbt. Also um dieses ständig kreisende und darum auch dieses riesige Naturbild der gräsernen Inseln, das Kommen und Gehen, das Entstehen und Werden und wieder Vergehen. Das ist sehr eindrucksvoll gemacht.
Und ich glaube, spätestens an dieser Stelle wird es Zeit, dass wir mal in die Musik hören.
Das ist ein Ausschnitt mit den drei Countertenören Juri Juschkewitsch, Tobias Hechler und Dmitri Egorov. Die sind die Todesengel in dem Stück und Aribert Reimann hat so einen kleinen Trick mit denen gemacht, damit nämlich diese drei Minidramen nicht so in der Luft hängen, hat er sie verbunden durch diese A Cappella-Auftritte von den Todesengeln, den drei Countertenören. Und die reflektieren immer so das Geschehen, treiben es aber auch voran. Und die Musik, man hat das schon gehört, das war so A Cappella-Musik mit Harfe, Die Musik ist von Reimann total exakt komponiert, beziehungsweise exakt auf jedes einzelne Minidrama zugeschnitten. Im ersten Minidrama geht es um Streicher, die hauen aber, schlagen richtig auf die Saiten, machen ganz fiese, todesähnliche Geräusche, eher so wie Filmmusik. Im zweiten Bild gibt es dann ganz schrille und hohe Holzbläser, immer sehr fragmentarisch, auch die Singstimmen geführt, richtig exaltiert in die Höhe. Und im dritten Bild erst setzt sich dieses ganze Orchester zu so einem Tutti-Orchester zusammen. Immer gibt es Toneffekte, Klopfen, ganz viel irisierendes Glissando-Rutschen, das so Angst ausdrückt und durch den ganzen Körper eigentlich reitet. Und auch die Holzbläser geben sehr schrille, martialische Töne von sich. Also die Musik ist sehr markant und nicht so eine große Orchestermusik, sondern eher so kammermusikalisch angelegt und nicht so bombastisch, sondern eher sehr fein und verspielt.
Ja, und Sie, Natascha Pflaumbaum, hören sich eigentlich ganz begeistert an.
Ja, ich fand das total toll, weil das Bühnenbild prächtig ist, weil das so eine Form von magischem Realismus ist und man eben dadurch auch dem Symbolismus der Geschichten Rechnung trägt. Man sieht etwas total realistisch und fragt sich die ganze Zeit, hä, ist das wirklich wahr oder nicht? Und die Fantasie wird angeregt, die Enträtselungsmaschinerie im Kopf wird angeregt. Und wer sich für aktuelle Musik von Aribert Reimann, das ist seine letzte Oper, interessiert, der ist natürlich hier am besten und am richtigsten. Aber es werden eben auch interessante Fragen um das Thema Tod aufgerissen.
Natascha Pflaumbaum über L'Invisible, die Oper von Aribert Reimann, die letzte, wie wir gerade gehört haben, die er komponiert hat. Heute Abend war Premiere in Frankfurt am Main und am 5. April ist die nächste Vorstellung. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren auf Hawaii gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Sprecher und seinen langjährigen Partner. Morgen hätte Chamberlain seinen 91. Geburtstag gefeiert. Nils Dams.
Seine Rolle als Pfarrer Ralph de Bricassar im TV-Vierteiler Die Dornenvögel machte Richard Chamberlain Anfang der 80er Jahre weltbekannt. Ein Drama um die verbotene Liebe des Pfarrers zur Farmerstochter Maggie. Ein großer Erfolg. Mehr als 200 Millionen Zuschauer verfolgten die Serie weltweit. Chamberlain wurde 1934 in Los Angeles geboren. Er studierte Kunst und begann sich dann für die Schauspielerei zu interessieren. Seinen ersten großen TV-Auftritt hatte er mit 27 in der NBC-Serie Dr. Kildare. Er spielte den blonden, bubenhaften und idealistischen Praktikanten.
Der traditionelle Comedy-Auftritt beim jährlichen Dinner der Vereinigung der Journalisten im Weißen Haus in Washington ist für dieses Jahr abgesagt. Das hat der Vorstand einstimmig beschlossen, so der Vorsitzende Daniels. Normalerweise wird während des Dinners der aktuelle US-Präsident humorvoll aufs Korn genommen. In diesem Jahr wäre am 26. April die Komikerin Amber Ruffin aufgetreten. Schon vorab witzelte sie, dass niemand zu dem Dinner mit Trump kommen wolle. Nun teilte die Journalistenvereinigung mit, man wolle sicherstellen, dass der Fokus nicht auf einer Politik der Spaltung liege, sondern ausschließlich auf der Auszeichnung von Kolleginnen und Kollegen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sprach von einer Ausrede. Seit Trumps Rückkehr gab es immer wieder Streit mit der Organisation. Das Museum of Modern Art in New York gilt als eines der einflussreichsten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst. Neuer Direktor ist jetzt Christoph Scherix. Der 55-jährige Schweizer wird sein Amt im September antreten, wie das Museum mitteilte. Sein Vorgänger Glenn Lowry hatte den Sitz 3 Jahrzehnte lang inne, die längste Amtszeit in der Geschichte des Museums. Scherix wechselte bereits 2007 zum MoMA. Zuletzt war er Chefkurator für Zeichnungen und Drucke. Ein gelbes Pokémon, ein sogenanntes Pikachu, wird zum Symbol der Proteste in der Türkei. Auf einem im Netz geteilten Video ist zu sehen, wie eine Menschenmenge bei einem Protest gegen die Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu vor der Polizei flüchtet, unter ihnen ein Demonstrant in einem Pikachu-Kostüm. Berichten zufolge ist das Video im südtürkischen Antalya entstanden. Viele Protestierende haben sich das Pokémon seither als Symbol angeeignet. Claudia Steiner.
Regierungsnahe Medien versuchten, die Figur als Teil einer gezielten Kampagne der Opposition darzustellen. Im Fernsehsender CNN Türk hieß es, das Wesen würde als Mittel, so wörtlich, psychologischer Kriegsführung eingesetzt. Teilweise kommt es aber auch von Seiten der Demonstrierenden zu Kritik. Einige Nutzer im Netz beklagten, dass der Protest verharmlost dargestellt werde, obwohl es Festnahmen und Gewalt gebe.
Pokémons sind Figuren aus einem Videospiel. Sie wurden Mitte der 90er Jahre in Japan erfunden.
Hunderttausende Menschen in der Türkei sind gestern gegen die Regierung Erdogan auf die Straße gegangen. Ein Ausmaß der Proteste, das nicht zu erwarten war, ausgelöst durch die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu. Und diese Proteste, die sollen verstetigt werden. Die Türkei vor einer Zerreißprobe. Auch hier in Deutschland wird demonstriert und es rauchen die Köpfe, wie es wohl weitergeht. Wladimir Balzer hat einige Menschen aus der Kulturszene befragt.
Can Dündar vermisst seine Heimat. Der von Erdogan verfolgte türkische Journalist wäre jetzt gerne bei den Protesten dabei.
I would love to be there together with them, fighting for democracy. But I'm trying my best to support them from afar.
Er unterstützt sie von der Ferne, sagte. Can Dündar, einer der berühmtesten Journalisten seines Landes, ist vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen. Er muss bis heute um sein Leben fürchten und steht unter Personenschutz. Angst hat er keine, sagt er. Und die Menschen in der Türkei überwinden sie auch.
We see people broken through the wall of fear.
Die Proteste jetzt könnten mehr bewirken als die Gezi-Proteste vor 12 Jahren. Heute sei Erdogan schwächer, die Opposition stärker. Schon die wirtschaftliche Lage des Regimes sei schlechter als damals. Ähnliches beobachte er auch in der türkischen Community in Deutschland. Die Erdogan-Unterstützer werden weniger, sagt Can Dündar. Was er selbst tun kann? Er bekommt Videos und Dokumente, die er versucht, über seine Netzwerke zu verteilen. Er glaubt an den Exiljournalismus. Can Dündar lernt gerade Deutsch. Er will die deutsche Staatsbürgerschaft. Und er hat Erwartungen an Deutschland, an Europa.
Condemnation would not help. We need the solidarity together with the democratic forces of Turkey. And if you condemn Erdogan's government for its crackdown, it wouldn't help really. It's not enough at that stage.
Eine reine Verurteilung des Regimes reicht nicht, sagt er. Es braucht viel mehr Solidarität mit den demokratischen Kräften. Auch Claudia Roth, der scheidenden Kulturstaatsministerin von den Grünen, fehlen die klaren Worte gegenüber dem Erdogan-Regime.
Also ich finde, ehrlich gesagt, Europa ist schon verdammt leise. Das ist schon ein sehr lautes Schweigen. Und ich glaube, es müsste jetzt mal deutlicher sich hörbar machen. Denn kann ja nicht sein, dass Erdogan ausnützt, dass Europa ihn braucht in Zeiten eines aggressiven Putins oder in Zeiten von Migration und Flucht. Sonst verliert ja Europa komplett die Glaubwürdigkeit.
Die Politikerin engagiert sich seit Jahren für eine demokratische Erneuerung in der Türkei. Bei ihren häufigen Besuchen im Land baut sie die Kontakte in die türkische Kulturszene aus, versucht Zeichen zu setzen. Auch wenn sie beobachtet, dass Erdogan das Land schon so lange Zeit regiert und weiter regieren will.
Ich glaube, das Ziel ist klar, Erdogan will zeitlebens Präsident bleiben und alle, die sich da ihm im Weg stellen und die tatsächlich eine Konkurrenz für ihn sind, die muss er kriminalisieren, wegschaffen. Das wird auch dazu führen, dass für viele, gerade junge Menschen, sich die Frage stellt, haben wir überhaupt noch eine Zukunft in der Türkei?
Gerade die junge Kulturszene freut sich auch über Orte wie das Goethe-Institut, vertreten an 3 Standorten im Land, der größte in Istanbul. Dort kommt noch das deutsche Kulturzentrum Tarabya hinzu, das von der Botschaft betrieben und vom Goethe-Institut künstlerisch verantwortet wird. Johannes Ebert ist Generalsekretär des Goethe-Instituts.
Und wir stehen da solidarisch, weil das Goethe-Institut steht natürlich auch für Meinungsfreiheit und für Kunstfreiheit.
Die Goethe-Institute sind weiter geöffnet und arbeiten regulär, auch wenn Ebert und seine Kollegen genau hinschauen, wie sich die Lage entwickelt.
Wir sind in Kontakt, wir sind da und ich glaube, das ist im Moment unsere Aufgabe.
Längst gibt es eine eigene deutsch-türkische Kulturszene mit Menschen, die beiden Ländern familiär verbunden sind. Der Regisseur und Künstler Ersan Montag zum Beispiel, Sohn aus einer türkischen Einwandererfamilie, geboren in Deutschland, stellte letztes Jahr im deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig aus, thematisierte seine Herkunft. Gerade aber erlebt er Streit.
Es ist auch extrem schwierig in den Familien, weil es gibt auch in meiner Familie Leute, die Erdogan unterstützen. Beispielsweise, wenn ich auf Instagram die Proteste Poster kriege ich teilweise Antworten von Cousins oder von entfernten Verwandten, die schreiben, dass das alles gelogen sei und ich manipuliert sei. Und man merkt, dass dort einfach so eine starke Einflussnahme in den letzten Jahren auf die Menschen stattgefunden hat durch Erdogan, dass die im Grunde ihre eigene Manipulation nicht sehen und das den anderen unterstellen. Und das ist so tragisch, weil man da gar nicht mehr durchkommt.
Aber vielleicht ist das, was er hier beobachtet, auch der Anfang für was Neues. für einen entscheidenden Moment.
Das geht durch alle türkischen Biografien, durch alle Familien. Da gibt es überall diese Konflikte. Und im Grunde ist es wie das Weihnachtsessen und Gespräche mit dem AfD-Onkel. Es gibt halt diese versperrten Kanäle. Und ich hoffe, dass die jetzt geöffnet werden. Und ich wünsche mir das so sehr, weil es gibt in der Türkei so ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach einem besseren Leben. Es ist enorm wichtig, dass das jetzt zum Erfolg geführt wird und endlich diese Repression der letzten 20 Jahre ein Ende findet.
Der Theatermann Ersan Montag über die Proteste in seinem Heimatland Türkei. Josef Beuys hat Zeit seines Lebens seine Vorliebe für Materialien wie Fett, Filz oder Honig mit einer ganz bestimmten Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg hergeleitet. Er sei mit dem Flugzeug abgestürzt. Krim-Tataren hätten ihn dann aus den Trümmern gerettet und mit Hilfe von Filz, Fett und Honig letztendlich geheilt. Inzwischen ist längst klar, dass diese Erzählung frei erfunden ist. Doch welche Rolle der 1921 geborene Beuys im Nationalsozialismus spielte und wie diese Zeit in seinem Werk widerhallt, das wird nach wie vor teilweise auch recht kontrovers diskutiert und aktuell auch in einer Ausstellung thematisiert im Museum Schloss Meuland. Dort befindet sich der weltweit größte Werkkomplex von Beuys. Gesprochen habe ich darüber mit der Kuratorin Angela Steffen. Hallo und guten Abend, Frau Steffen.
Guten Tag, guten Abend.
Das Ganze ist eine Ausstellung, die ja offenbar auch, laborhafte Züge hat, zumindest steckt das im Titel Josef Beuys und der Nationalsozialismus, ein Laborraum, irgendwie auch drin. Wie haben Sie sich denn diesem Thema genähert?
Ja, dieses Thema ist ja schon viel diskutiert worden und Meuland hat sich schon öfter damit auseinandergesetzt, aber jetzt gerade so nach dem Beuys-Jahr 21, wo diese Diskussion eben immer wieder aufkam, hat Meuland natürlich in seinem großen Sammlungs- und Archivbestand eben jetzt nochmal geschaut und wir haben dann wirklich eben in unserem Sammlungs- und Archivbestand wirklich viele Dokumente, Archivalien, Fotografien eben und Kunstwerke zu diesem Thema gefunden, haben darüber hinaus aber noch in anderen Archiven eben auch recherchiert, in Kleve, in Düsseldorf, bis hin im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau und präsentieren das eben jetzt in unserem Laborraum und in unserer begleitenden Ausstellung dazu und wollen dann aber eben auch, weil es ein Vermittlungsprojekt eben auch ist, dann wirklich auch diese Diskussion, die Sie auch schon angesprochen hatten, wirklich auch darstellen und das ist eben auch so das erste Mal, dass das wirklich so dargestellt wird, außerhalb dieses elitären Forschungskontextes. Die Diskussion ist ja viel in der Forschung und eben auch in Podiumsdiskussionen geführt worden. Aber für unsere Besucherinnen haben wir eben diese Diskussion jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet und jetzt wirklich auf einer niederschwelligen Ebene durch 19 Interviews auch bei uns dann im Laborraum präsentiert, die wir eben wirklich mit renommierten Beuys-Forschenden auch geführt haben.
Das heißt, man kann da Interviews hören?
Genau, wirklich zum Anhören, zur Diskussion nachhören und da waren Interviews bei mit Andres Feil, mit Hans-Peter Riegel, der die Beuys-Biografie geschrieben hat, mit Gabriele Mackert, mit Eugen Blume, also mit der ganzen Beuys-Forschung.
Ja, Andres Feil, an den musste ich jetzt auch nochmal denken, weil er hat ja auch dieses Beuys-Filmporträt gemacht und ich glaube, dass damals, das ist aber länger als 2021 her, genau diese Anekdote auch schon thematisiert wurde, oder nicht?
Ja, genau. Diese Tataren-Legende ist ja eben schon seit den 1960er Jahren, ist die eben schon aufgekommen und wird immer wieder erzählt. Und dann jetzt heute weiß man ja eben, dass sie nicht stimmt. Das ist eben aber auch so ein Aspekt von Beuys, zum einen Umgang mit seinen Kriegserfahrungen, aber sicherlich eben auch eine Selbstmythologisierung und Überhöhung einer Künstlerbiografie. Mhm.
Frau Steffen, Sie haben gerade gesagt, man kann da zahlreiche Interviews hören in diesem Laborraum. Ist das ein dunkler Raum, in dem man dann sitzt und die anderen beim Hören betrachtet oder gibt es da auch was zu sehen?
Nein, das ist ein Raum, wo wir eben dann auch ganz viele Archivalien präsentieren, Kunstwerke. Also wir haben eben beispielsweise den Gestellungsbefehl von Beuys, der sich ja dann freiwillig gemeldet hat. Wir haben Briefe aus seiner Frontzeit, die er an seine Eltern schickt. Von seinem Ausbilder Heinz Sielmann haben wir einen Brief. Bis hin dann eben ganz zentral, Beuys hat eben an einem Wettbewerb für ein Denkmal in Auschwitz-Birkenau teilgenommen. Und wir haben eben kontextualisierende Archivalien und ganz viele Kunstwerke dazu, uns eben, die wir dann präsentieren.
Die eine Frage ist ja, was hat Beuys getan im Nationalsozialismus als junger Mann? Und die andere ist, hat er sich später davon distanziert? Hat er sich später genug davon distanziert? Sie haben gesagt, das bestimmt die Kunstgeschichtsforschung schon sehr lange oder beschäftigt die Forschung schon sehr lange. Wie würden Sie das heute bewerten nach aktuellem Stand der Dinge?
Also Beuys hat eben für seine Zeit eine ganz typische Biografie seiner Mitgliedschaft in der Hitlerjugend, seiner freiwilligen Kriegsteilnahme und hat dann im Nachhinein aber eben in Äußerungen ja sich unkritisch und unreflektiert dazu geäußert zu seiner Kriegsteilnahme und da eben auch distanzlos. Auf der anderen Seite allerdings sieht man eben in seiner Kunst und das sieht man bei uns dann eben auch gerade in der Ausstellung ganz besonders, hat er sich eben immer wieder ab Mitte der 1950er Jahre eben an verschiedenen Stationen seines künstlerischen Schaffens auch wirklich eben mit dem Zweiten Weltkrieg, seiner Vergangenheit und speziell eben auch mit Auschwitz auseinandergesetzt und da eben auch Distanz geschafft.
Kann man erkennen, dass dieses Bearbeiten durch das künstlerische Schaffen dann die Haltung zu dieser Vergangenheit auch verändert? Also gibt es da eine Entwicklung zu sehen?
Also es gibt da sicherlich eine Entwicklung bei Beuys eben auch zu sehen, weil er sich eben wirklich dann eben bis auch in die 1980er Jahre, also mit seiner Aktion Polentransport 1981 beschäftigt, er sich da auch nochmal eben mit, also wirklich dann immer wieder ganz klar mit diesem Thema auch wirklich auseinandersetzt.
Frau Steffen, wenn Sie sagen, das wird schon so lange diskutiert, da fragt man sich natürlich, was gibt's da jetzt eigentlich noch zu entdecken? Also hatten Sie so Aha-Momente bei der Recherche?
Ja, also tatsächlich war wirklich sehr interessant zu sehen, dass wir wirklich doch so viele Kunstwerke zu diesem Thema bei uns im Bestand haben. Und gerade auch bei diesem Denkmalsentwurf wirklich so viele einzelne Entwurfszeichnungen von Beuys eben noch im Bestand haben. Also er hat ein Modell ja eingereicht, Erläuterungsberichte, aber er hat dann eben
für,
auch...
Das war, muss vielleicht nochmal sagen, das war so in den 2. Hälfte 50er Jahre, ne? Also auch noch recht früh.
Ja, 57, 58, genau. Und wir haben wirklich 29 Entwurfszeichnungen, die er eben ja nicht eingereicht hat, sondern die er dann für sich eben noch angefertigt hat. Und das war eben wirklich sehr interessant und nochmal so ein Aha-Moment zu sehen. Es war ein ausgeschriebener Wettbewerb international und er hat sich daran beteiligt und hat eben einen Entwurf eingereicht.
Das alles zu sehen im Museum Schloss Meuland im Laborraum, so heißt zumindest die Ausstellung Josef Beuys und der Nationalsozialismus, ein Laborraum. Frau Steffen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und zum Ende dieser Fazitsendung schauen wir in die Feuilletons. Tobias Wenzel hat die Kulturseiten von morgen Montag, den 31. März, gelesen.
Der Atlantic-Chefredakteur wurde versehentlich zu einem Signal-Chat der US-Regierungsspitze hinzugefügt, wo Militärpläne für Jemen ausgetauscht wurden. Welcher Grad dystopischer Inhumanität herrscht, wenn auf Kriegspläne mit Flammen-Emojis reagiert wird? Fragt die Taz Friedrich Küpersbusch und er antwortet: Im erregten Geheimhaltungsgau rutscht mal wieder der bestürzende Kern außer Sicht. Jungs, die auch nach Jahrzehnten der Pubertät keine Ausfahrt Richtung Persönlichkeitsreife gefunden haben, töten feixend remote am anderen Ende der Welt. Wie viel Macht ein derartiger Mensch, nämlich Trump, hat, verdeutlicht auch das Interview, das Adrian Kreie von der Süddeutschen Zeitung mit dem österreichischen Juristen und Datenschutzaktivisten Max Schrems geführt hat. Denn Europa ist abhängig von den US-amerikanischen Cloud-Servern. Trump könne mit nur einer einzigen Unterschrift praktisch den Stecker in Europa ziehen. Wenn die USA ein Embargo verhängen, dann müssen etwa Amazon, Google oder Microsoft morgen alle Dienste in der EU abschalten. Unternehmen und Behörden könnten dann nicht mehr auf ihre Dokumente, E-Mails oder sonstige Systeme zugreifen. Damit kann eine Wirtschaft heutzutage praktisch abgeschaltet werden, erklärt Schrems. Zwar halte er das für die gesamte EU für kein realistisches Szenario. Schließlich sei die Bereitstellung von Servern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die USA. Aber, fügt er hinzu, wenn man zum Beispiel in Dänemark ist und diese sinnlose Grönland-Debatte weiter eskaliert, dann können die USA damit ein Land mit 6 Millionen Einwohnern über Nacht abschalten. Die politischen Auspizien, unter denen die Leipziger Buchmesse durchgeführt wurde, seien rabenschwarz, schreibt Tilman Spreckelsen in der Frankfurter Allgemeinen über eine Buchmesse in Zeiten von Diktaturen, Autokratien und Demokratien, die sich in diese Richtung bewegen. Der Roman Halbinsel, für den die Autorin Christine Bilkau den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat, sei Climate Fiction und ein kluger Kommentar zum Status quo und den aktuellen Herausforderungen für alle Generationen, schreibt Richard Kämmerlings in der Welt. Ob allerdings dieses erzählerisch konventionelle Buch angesichts so starker Konkurrenz wirklich diesen Preis verdient hat, ist wohl eine Frage ästhetischer Grundeinstellungen und Lesererwartungen. Julia Hubernagel regte sich in der Taz über weniger diplomatisch formulierte Kritik an diesem Roman auf. Statt zu erklären, warum Halbinsel ein langweiliges Buch ist, schießen die Zeitautoren giftige Pfeile in Herzchenform, schreibt Hubernagel über diese Kollegen. Oder wie ist es anders zu verstehen, als dass sich die Autorin mit ihrem ordentlichen und anrührenden Roman zwar nach bestem Wissen bemüht habe, aber nun mal in einer anderen Liga spiele als die Herren Christian Kracht und Wolf Haas, die auch nominiert waren, aber leer ausgingen. Aber wenigstens mussten sie nicht stundenlang beim Einlass Schlange stehen, wie viele Messebesucher. Warten auch drinnen. Vor den Frauenklos bilden sich Schlangen, als sei in den Katakomben Queen Elizabeth II. Aufgebahrt, schreibt Bernhard Heckler in der Süddeutschen. Vor Männer-WCs betrage die Wartezeit durchschnittlich nur 19 Sekunden. Während man ohne Wartezeit urinierend diesen Missstand betroffen zur Kenntnis nimmt, werfen Security-Mitarbeiter Frauen aus dem Männer-WC, weil andere Männer sich beschwert haben, dass Frauen die verwaisten Männer-Klo-Kabinen nutzen, anstatt sich überdurchschnittlich lang vor den ihnen zugedachten anzustellen, schreibt Heckler. Angesichts dieser exemplarisch geschlechterungerechten Szene muss man sagen, gegen die Leipziger Buchmesse ist sogar das Münchner Oktoberfest in Sachen Toiletten eine woke Veranstaltung.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.